Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
Es geht los mit der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal gab es einen Countdown, habt ihr nicht gehört, aber hat der Krampe gehört, damit das mit dem Schneiden ein bisschen einfacher ist. Ein bisschen weniger Arbeit, effizient, quasi wie Borussia Dortmund am Wochenende gegen Wolfsburg. Darüber sprechen wir natürlich und wir sprechen auch darüber, dass ihr wieder etliche Hörerfragen eingesendet habt. Das freut mich ganz besonders. Wir sprechen über das Westfalenstadion ohne die Süd, die Rückkehr von Kuba nach Hause, möchte ich fast schon sagen. Und wir sprechen übrigens nicht über die Vorkommnisse von Dortmund gegen Leipzig und das, was da rum noch in den Medien so los war. Denn ihr habt euch mit 84%, ich glaube, das ist eine klare Aussage, bei der Twitter-Umfrage dagegen entschieden, dass wir das nochmal zum Thema machen. Aber abschließend schauen wir auf das Spiel von Dortmund gegen Freiburg. Und ich sage zunächst mal Hallo an Dirk Krampe. Hallo Dirk.
Hallo Sascha. Ich grüße euch alle.
Es gab ein Spiel natürlich auch vergangene Woche bei Benfica und das wurde mit 0-1 verloren, völlig unnötig, da wurde schon viel drüber diskutiert. Ich glaube, wir müssen auch nicht darüber sprechen, dass Aubameyang nicht in der Form seines Lebens ist, dass man das Spiel eigentlich klar dominiert hat, aber da werden wir noch drauf schauen, wenn es dann zum Rückspiel kommt Anfang März. Wir schauen lieber auf das Spiel gegen Wolfsburg, das war wichtig, nämlich nach den zwei Niederlagen, zuletzt in Darmstadt und in Lissabon, wo man in zwei Spielen nur ein Tor geschossen hatte, hier nochmal mit einem klaren Sieg rauszugehen, auch mit einem überzeugenden Sieg, wie ich fand.
Genau so ist es. Und ich denke jetzt gerade nach dem Spiel in Lissabon, wo man ja dann auch Wert darauf gelegt hat, herauszustreichen, dass man deutlich besser gespielt hat und das Ergebnis eigentlich gar nicht dann eben zum Spielverlauf passte, war es dann jetzt auch wichtig, nicht nur gut zu spielen, sondern eben auch das passende Ergebnis zu erzielen. Und ja, gerade vor diesem speziellen Hintergrund, dass eben eine Tribüne, die ja sonst an eine große Wucht auch entfaltet, dann mal ganz leer war, war es sicherlich ein besonderes Spiel und dass man das dann so seriös und konzentriert dann hinterher abgearbeitet hat und am Ende ganz klar gewonnen hat, das war schon wichtig und auch ein Zeichen.
Darüber sprechen wir gleich, wir wollen aber zunächst bei der sportlichen Leistung bleiben. War Wolfsburg einfach viel zu schwach oder der BVB so gut?
Ja, wie immer, Mittelding aus beidem. Also ich fand Wolfsburg extrem schwach und ich habe mich schon nachher sehr, sehr gewundert, als Ismail, der Trainer, dann davon gesprochen hat, wie gut man gegen den Ball gearbeitet habe und ja, wie sicher man eigentlich gestanden habe. Also da hat er, glaube ich, wirklich ein anderes Spiel gesehen. Der BVB war total dominant und hat das sehr konzentriert gemacht, hat viele, viele Chancen sich herausgearbeitet und anders als so in der Vergangenheit auch, wo man gedacht hat, gab es eben nur diese eine Szene kurz vor der Pause, wo ich gedacht habe, ja, jetzt werden sie tatsächlich noch bestraft dafür, dass sie das zweite nicht früher machen. Als es dann aber mit 1-0 in die Kabine ging und dann nach der Pause ging das ja dann direkt mit dem Feuerwerk weiter. Da war dann sehr, sehr schnell klar, dass es nur einen Sieger geben würde an diesem Tag und das war eben Borussia Dortmund. Also sie haben es gut gemacht gegen einen allerdings sehr schwachen VfL Wolfsburg, wie ich finde, wenn man jetzt bedenkt, dass diese Mannschaft vorher, ich glaube, von 7 Pflichtspielen 4 gewonnen hatte, dann fragt man sich dann schon auch, wie das gelungen ist, weil an diesem Tag hatten sie doch keine Chance.
Vor allem haben die einen richtig guten Kader. Also mittlerweile ist ja da ein bisschen Umbruch auch vonstatten gegangen in Wolfsburg. Trotzdem immer noch, wenn ich da sehe, Luis Gustavo, Ricardo Rodriguez, Maximilian Arnold, Gerhard ist ja auch kein schlechter Mann, Yunus Mali haben sie gekauft, Gomez, die Davi kam noch von der Bank, auch Kuba kam noch von der Bank, sprechen wir auch ja gleich noch drüber. Das ist eine ziemlich gute Mannschaft, finde ich zumindest.
Ja, auf dem Papier ist das eine gute Mannschaft, aber ob es dann als Mannschaft eben auf dem Feld auch dauerhaft und konstant funktioniert, das ist dann eben leider nicht immer so. Ich finde, die haben natürlich im Winter jetzt auch was getan und es hat dann eben gereicht, um sporadisch ein bisschen auch mal Ausrufezeichen zu setzen. Aber es ist noch nicht so ein Gefüge, wo man das Gefühl hat, da hat jetzt jeder seinen Platz, da weiß jetzt jeder, wie der andere auch tickt. Und da ist auch jeder dann in der Lage, samstags dann die Leistung annähernd abzurufen. Da sind doch zu sehr Schwankungen noch drin. Und ja, das hat man auch zum Beispiel bei Mali gesehen. Mali hatte einen schwarzen Tag, auch Gustavo, wenn ich an das 2-0 denke, wie er da einfach verweigert und nicht zum Ball geht, sodass Lukas Piszczek dann eben diesen Kopfball noch ansetzen kann. Also da waren sehr, sehr viele, die sehr enttäuscht haben. Offensiv fand Wolfsburg kaum statt und eben im Mittelfeld war auch überhaupt keiner da, der Struktur geben konnte. Mali hat es nicht geschafft. Haarsträubende Ballverluste, also das war schon richtig schrecklich. Und ja, wir haben mit einem Kollegen aus Wolfsburg auch darüber gesprochen. Das war eine ganz nette Anekdote, der dann nur meinte, ja, wieso eigentlich spielen die immer so? Sie haben halt dann in den Vorwochen es trotzdem geschafft, andere Ergebnisse zu erzielen, aber das hat der BVB am Samstag nicht zugelassen.
Wahrscheinlich auch der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um in Dortmund zu spielen, mit den ganzen Sachen, die vorher passiert sind. Zwei Niederlagen am Stück beim BVB, dann steigt natürlich auch die Motivation, von der wir in den letzten Wochen so oft gesprochen haben. Ich habe zuletzt übrigens bei Twitter gelesen, Lukas Piszczek wäre nicht mehr so gut wie vor einigen Jahren.
Ja, ich weiß nicht, ist dieser Tweet vor dem Spiel geschrieben worden?
Ja, ja, tatsächlich.
Er ist seit einigen Wochen, finde ich, schon in ziemlich guter Form. Er ist einfach auch eine Konstante, er bringt Erfahrung mit und dass er jetzt dann zusätzlich noch so torgefährlich wieder ist, das freut mich ganz besonders, weil das hat ihn ja auch so in den ersten Jahren, als er aus Berlin kam und als man ihn eigentlich noch gar nicht so gut kannte, das hat ihn ja ausgezeichnet. Und er hat, glaube ich, das, was man echt gerade im Moment, also im Moment hat er das, was man so einen Lauf nennt. Und er hat richtig Spaß und sehr viel Selbstvertrauen. Ich habe im Sommer bei der EM Kontakt zu ihm gehabt, als er mit Polen ja unterwegs war. Und haben wir dann miteinander ein paar Mal geschrieben. Und da schien er schon so, ja, mit sich im Reinen zu sein. Und also ich muss sagen, mich beeindruckt das, weil ich glaube, diese Verletzung, die er auch hatte mit der Hüfte, ich kenne Leute, die mussten mit einer ähnlichen Verletzung schon ihre Karriere beenden, keine Leistungssportler, aber das war schon auch eine heftige Geschichte und es war ja mittlerweile seine zweite Hüft-OP auch. Und dass er in diesem Alter dann eben auf dem Niveau noch spielen kann, das beeindruckt mich sehr und freut mich auch für ihn, weil er ist auch ein netter Kerl.
Ja, das ist er tatsächlich, auch wenn man die Interviews danach so gehört hat oder gesehen mit ihm. Da muss ich sagen, das ist ein Spieler, den man gerne auch in seiner Mannschaft hat mittlerweile. Ich schaue gerade mal, Jahrgang 85, also 32 Jahre alt. Ja, ich muss ganz ehrlich noch dazu sagen, weil, ja, ich will nicht formulieren, dass es mir am Herzen liegt, aber das ist so ein Spieler, den ich einfach gerne im Trikot von Borussia Dortmund sehe. Diese Spieler werden immer weniger.
Ja gut, die werden deshalb weniger, weil natürlich irgendwann ist es ganz normal, dass ein Umbruch kommt. Und wir hatten in diesem Sommer einen riesengroßen Umbruch und von daher sucht man dann halt immer mehr diese Spieler, die sind schon lange da und mit denen identifiziert man sich, mit denen verbindet man auch diese Erfolge mit den Meisterschaften und wen gibt's da eigentlich noch? Ja, dann hat man Schmelzer, dann hat man Weidenfeller, dann hat man Bender, aber den sieht man nicht so oft, weil er auch leider oft verletzt ist. Und dann hat man auch Lukas Piszczek und viele mehr fallen mir so auch nicht ein. Und klar, Piszczek ist einer, der diese ganze Zeit mitgemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass er eigentlich dieses Niveau noch ein, zwei Jährchen auch locker halten kann. Dann ist er weiter unverzichtbar für den BVB.
Wobei man eigentlich mit Matthias Ginter da einen Spieler auf der Position hätte, der das offensiv ähnlich stark kann. Das hat er gerade zu Beginn der letzten Saison gezeigt. War aber diesmal in der Innenverteidigung unterwegs, die wieder einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, wie ich finde. Gerade Marc Bartra ist in einer herausragenden Form in den letzten Wochen. Aber ich möchte schon den Bogen spannen, weil das haben wir gleich bei den Hörerfragen noch zum Thema, zum Stadion ohne die Südtribüne. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, ich denke, wie alle anderen auch. Am Anfang war es komisch. Man guckte nach links und da sah man eben nichts, beziehungsweise eine graue Masse. Und das war sehr ungewohnt und es war natürlich gerade am Anfang auch so ein bisschen verhaltene Stimmung. Das hat sich aber relativ schnell geändert. Ja, und Thomas Tuchel hat das nachher auch nochmal explizit gelobt, alle anderen auch. Zweite Halbzeit fand ich die Stimmung sehr gut. Da war das Fehlen von 25.000 Leuten kaum zu spüren, wenn das möglich ist überhaupt. Aber da war schon eine sehr gute Stimmung und ja, ich denke mal, alle haben das Beste draus gemacht und ja, alle hoffen, dass es trotzdem ein einmaliger Vorgang bleibt, weil ich stand auf dem Plakat, auf dem einen, das ich gesehen habe, ohne Süd ist echt doof. Und ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, das hat es dich auch so mitgenommen, ist natürlich das falsche Wort, aber so negativ beeindruckt.
Ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht anders sogar ist, nämlich dass als Spieler es gar kein so großes Problem war, sobald das Spiel lief. Also vorher wird man das sicherlich gemerkt haben, natürlich beim Warmlaufen, da geht ja dann ansonsten, wenn die auf die linke Seite laufen, wird dann auch vor den Fans einmal nochmal geklatscht und sich bedankt für den Support. Und gut, das fiel diesmal weg, das war sicherlich eine merkwürdige Geschichte für die Spieler. Hans-Joachim Watzke hat es aber bei uns, wir hatten gestern ein Interview mit ihm, auch nochmal gesagt, wenn man dann den Anpfiff nahen hört und wenn man weiß, es geht jetzt los, dann ist man, glaube ich, wirklich auch im Tunnel, dann ist man fokussiert und ich glaube, vielleicht nimmt man es wirklich dann gar nicht mal so wahr. Es war dann ja auch jetzt nicht so ganz entscheidend, weil einfach das Spiel sehr einen eindeutigen Verlauf hatte. Wenn das jetzt ein sehr, sehr enges Spiel gewesen wäre, ich erinnere jetzt zum Beispiel an die Pokalspiele, als es eben auch darauf ankam, dass dann in engen Situationen noch so ein zusätzlicher Push kommt, dann merkt man natürlich so ein Fehlen der Süd auf jeden Fall. Dieses Spiel war sehr eindeutig. Ich glaube, jeder hat so in sich gespürt, das Ding werden wir am Ende gewinnen. Und von daher, glaube ich, war das jetzt einmal zu verkraften. Aber ja, wie gesagt, es hoffen alle, dass es nicht noch öfter vorkommt.
Trotzdem war es auch deswegen sehr, sehr schade, weil Kuba nicht den Abschied bekommen hat, beziehungsweise das Willkommen zurück, was er sich eigentlich verdient und erarbeitet hat über all die Jahre bei Borussia Dortmund.
Ja, hast du sicherlich zum Teil recht. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, es waren trotzdem noch 55.000 oder 56.000 sogar da und darunter waren eben dann auch nur 1.800, glaube ich, aus Wolfsburg, die ihm wahrscheinlich dann auch noch zugejubelt haben. Also er hat ja schon gespürt, dass da ein ganzes Stadion und eben eine ganze Fangemeinde sich sehr bedankt hat, dass er jetzt da nochmal auftaucht und dass er diese Ehren, wir haben ihn zu dieser Ehrenrunde aufgefordert und das war schon toll für ihn, denke ich trotzdem. Natürlich wäre das nochmal eine andere Kategorie gewesen, wenn da zusätzlich 25 auf der Süd eben auch noch gestanden hätten. Ja gut, man musste jetzt aus dieser Situation das Beste machen. Ich denke jetzt diesen offiziellen Abschied dann noch bis zu seinem nächsten Auftritt in Dortmund hinauszuschieben, das wäre ja auch Quatsch gewesen. Von daher hat man das dann jetzt durchgezogen und ich glaube, es war trotzdem, er hat gespürt, dass eben alle BVB-Fans auch bewusst ist, was er für den BVB geleistet hat und das haben sie ihn dann schon spüren lassen.
Natürlich magst du es, wenn Borussia Dortmund gewinnt, du bist aber nicht Fan in dem Sinne, sondern du bist Journalist. Bist du trotzdem ein bisschen emotional in solchen Momenten wie in denen, wo Kuba dann die Ehrenrunde dreht?
Ja, finde ich schon bemerkenswert, weil es eben auch so viele Spieler ja gar nicht mehr gibt. Ne? Also er war jetzt wie lange da? Ich glaube, der ist 2007 gekommen, das muss man sich ausrechnen, ein Jahr ausgeliehen, also 2015, immerhin 8 Jahre. Das ist schon selten in diesem Geschäft. Und wenn man den Kader mal durchforstet, wie gesagt, da haben wir eben schon drüber gesprochen, da gibt es einen Bender, der seit, glaube ich, 2009 auch da ist, da gibt es einen Schmelzer, der schon als Jugendspieler kam, da gibt es einen Weidenfeller, der schon etliche Jahre da ist. Ansonsten wird das aber weniger und in diesen Zeiten, wo dann eben auch nochmal deutlich mehr Geld im Markt ist, wo Spieler Transfersummen explodieren und wo dann eben auch Herausforderungen und Verlockungen auf Spieler einprasseln, denen man nicht so leicht widerstehen kann. Da wird man das in Zukunft vielleicht noch weniger oft erleben, dass eben Spieler so lange einem Verein die Treue halten. Und nee, von daher ist das auch für uns immer eine besondere Sache. Auch da gilt bei Kuba, was auch für Lukas Piszczek gilt, ist ein netter Kerl. Wir haben ja über die Jahre auch dann mit ihm öfter auch Kontakt und Interviews gehabt. Und dann entwickelt man natürlich auch so einen persönlichen Draht. Und er ist genauso einer der Netteren. Und das ist dann schon was Besonderes.
Hat auch eine interessante Lebensgeschichte. Wer das Buch gelesen hat, also seine Biografie, sehr empfehlenswert. Nicht immer lustig, auch mal traurig, aber sollte man sich vielleicht mal bestellen und den einen oder anderen Blick reinwerfen. Sehr, sehr fesselnd und interessant. Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Und wir beginnen mit einer Frage, die vielleicht ein klein wenig dazu passt. Und Tobi würde gerne wissen, die Frage liegt schon ein bisschen zurück. Wie unterscheidet sich die Medienarbeit mit dem BVB im Vergleich zur Klopp-Ära von der aktuellen? Toll wären persönliche Einblicke von den Redakteuren und mögliche Veränderungen unter Tuchel. Da füge ich jetzt hinzu, Stichwort Hügel.
Der Hügel, ja, den gibt's zwar noch, aber nicht mehr für uns. Ja, das ist also die Veränderung von Tuchel zu Klopp ist jetzt gar nicht so gravierend, würde ich sagen. Markanteste Geschichte vielleicht, dass Tuchel also regelmäßig eine zusätzliche Einheit nicht öffentlich macht, auch für uns nicht. Wir hatten sonst immer nur die Abschlusseinheit, die wir nicht gucken konnten. Das ist bei Tuchel jetzt in der Regel eine zweite zusätzliche Einheit noch, wo er eben spezielle Dinge üben lässt. Ansonsten gibt es eine generelle Tendenz, die sich jetzt halt in den letzten Jahren entwickelt hat, dass einfach die Medienarbeit schwieriger wird, dass man keinen direkten Zugang mehr zu Spielern hat. Ich kann das ja vielleicht mal so aufziehen. Als ich mit Borussia Dortmund angefangen bin, das war die Zeit, als eben Klopp gerade kam, da kam ja auch Neven Subotic und ich kriegte dann in der Redaktion den Auftrag, fahr doch mal zum Training und sprich mal mit Neven Subotic, der ist doch neu. Und dann bin ich da hingefahren, die Spieler liefen alle noch an uns vorbei. Ich habe ihm gesagt, hallo Neven, ich bin der und der und hättest du gleich mal Zeit für mich? Und Neven hat gesagt, klar, ich dusche und dann komme ich raus. Und dann haben wir uns 10 Minuten auf eine Bank gesetzt und haben nett miteinander geredet. Heute undenkbar. Heute muss man Interviews anmelden. Man bekommt sie dann in der Regel nicht dann, wenn man es möchte, sondern es dauert länger, wenn überhaupt. Auf manche wartet man dann auch schon mal mehrere Monate. Und insgesamt hat man eben nicht mehr den Zugang zu diesen Spielern, weil die Spieler kommen nicht an einem vorbei. Und in der Woche kriegt man sozusagen keine frischen Statements von Spielern. Es gab letztes Jahr mal so dieses sogenannte Pool-Interview. Da kam dann einmal in der Woche ein Spieler, dem man dann Fragen stellen konnte. Das gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ja, und der Unterschied zu Klopp, wenn man jetzt mal speziell auf die Trainer guckt, Tuchel gibt ungern Print-Interviews. Wir hatten also noch keins mit ihm, andere Medien genauso wenig. Er mag es mehr, im Radio zu reden oder im Fernsehen, weil er glaubt, dass er sich da besser erklären kann, dass er nicht verkürzt wiedergegeben wird. Und
was ja auch ein bisschen stimmt, wenn ich da einhake, weil im Print kannst du natürlich nicht so viel wiedergeben, das ist ja ganz klar.
Klar, also er antwortet ja auch immer sehr ausführlich, das ist richtig. Und das muss man manchmal so ein bisschen zusammenkürzen. Wir hatten, kann ich jetzt auch mal sagen, gestern Hans-Joachim Watzke habe ich ja gerade eben erwähnt, das waren abgetippt 570 Zeilen, das hätte also eine Zeitungsseite gesprengt. Wir haben uns dann dazu entschieden, das Interview in zwei Teilen abzudrucken, weil die Aussagen auch sehr gut waren. Das sehr prägnante, wie immer eigentlich von Hans-Joachim Watzke, sehr prägnante Aussagen waren und klare Aussagen waren. Er spricht ja sehr klare Kante dann immer. Das kann man aber auch nicht immer machen und bot sich jetzt nur wegen des besonderen Themas eben auch an. Also man kürzt dann sicherlich einiges und vielleicht hat er da negative Erfahrungen gemacht, das weiß ich nicht. Das wird so gewesen sein, sonst würde er zu dieser Haltung ja nicht kommen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es wird nicht gerade leichter. Ich weiß gar nicht, ob das so eine richtige Entwicklung ist. Die Vereine haben natürlich mittlerweile auch, gerade jetzt Borussia Dortmund, eine eigene Abteilung, in der sie eigene Sachen produzieren, Bewegtbild auch produzieren und in der sie exklusive Inhalte produzieren, die sie dann auch gerne verkaufen möchten. Da möchten sie also auch Geld mitverdienen. Und das ist natürlich dann immer ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich selber was vermarkten kann, anstatt es an die örtlichen Medien oder so zu geben, dann mache ich dann in letzter Instanz mache ich natürlich das, womit ich Geld verdienen kann. Also das Interesse ist da beim BVB nicht nur, sondern eben auch bei allen anderen. Ja, und damit müssen wir leben. Wir müssen halt gucken, wie wir da klarkommen. Wir leben sehr viel von der Tatsache, dass wir einfach lange dabei sind, dass wir dann auch so Kontakte noch haben. Und es ist aber insgesamt, das ist eindeutig so, nicht leichter geworden jetzt.
Weißt du, was ich glaube, Dirk? Ich glaube, das ist ein großes Problem im Fußball. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Blase bald platzt. Ich weiß, der Kollege Matthias Dersch, der sieht das, glaube ich, anders. Der sagt, das geht immer weiter und weiter. Aber ein bisschen Offenheit und ein bisschen mehr Lockerheit würde, glaube ich, den Fußballern und dem Fußball allgemein deutlich besser zu Gesicht stehen. In Zeiten, wo WMs sozusagen gekauft werden, wo man von Spielmanipulationen gelesen hat in den letzten Jahren. Das kann ja nicht alles gut sein. Da muss man vielleicht mal eine Gegenentwicklung starten. Das wäre eine Möglichkeit dazu, finde ich zumindest.
Bin ich ganz bei dir. Und wenn ich jetzt dran zurückdenke, du machst ja viel im Handball, was du während der Handball-WM machen konntest. Davon träumen wir natürlich. Also ich kann nicht zum Joachim Löw hingehen und kann ihm sagen, gib mir mal einen deiner besten Spieler. Ich mache jetzt mal ein Interview ohne Worte mit ihm oder machen so ein Ulk-Interview, was du ja dann auch geführt hast. Das ist sehr spaßig und ich finde, du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass es in der überwiegenden Zahl der Fälle dem Verein auch nicht schadet. Denn ich glaube, das kann eigentlich nur positiv sein, wenn man so eine offene Geschichte mal macht, wenn man mal auch ein bisschen Klartext redet, wenn man jetzt mal nicht, ja, dieses Einstudierte, das ist ja dann oft so, dass die Spieler mittlerweile ganz genau wissen, was sie zu sagen haben und das ist selten authentisch. Man hat so immer das Gefühl, die sind gebrieft, die wissen ganz genau, was sie sagen müssen. Sie wollen sich bloß nicht in die Nesseln setzen. Und ich finde, es könnte nicht schaden, ein bisschen lockerer zu sein, ein bisschen offener zu sein. Aber der Verein sagt, es ist eine generelle Masse einfach an Anfragen, die da sind. Man muss natürlich auch gucken, dass die Spieler sich auf ihr Kerngeschäft, nämlich auf Fußballspielen, konzentrieren können, dass sie sich nicht so sehr ablenken lassen, weil sie jeden Tag 3-4 Interviews geben. Auf der anderen Seite sind das natürlich Profis, die trainieren 2 Stunden am Tag, haben dann noch ein paar andere Verpflichtungen. Aber ja, ich glaube, manchmal wäre da es gar nicht so schwierig, ein bisschen mehr zu machen und ein bisschen offener zu sein. Aber ja, die Tendenz, da hat Matthias Dersch auch sicherlich recht, die Tendenz ist, glaube ich, noch eher so, dass es schlimmer wird und weniger wird. Und ich glaube, das hat er auch recht, dass das Ende der Fahnenstange da noch nicht erreicht ist.
2 Stunden hart arbeiten am Tag. Puh, mein lieber Mann. Kommen wir zur nächsten Hörerfrage. René würde gerne wissen, wäre es mal möglich, eine BVB-Legende zum Podcast einzuladen? Darauf hat Florian Gröger geantwortet, er wäre nicht abgeneigt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und kommen zur richtigen Frage von René. Aber übrigens, René, wir arbeiten daran, wir haben das in der Planung, also so ist es nicht. Offensiv, ist Schmelzer dieses Jahr enttäuschend, würde er gerne wissen?
Ja. Kann man vielleicht sogar so sagen. Ich glaube, dass seine Rolle so ein bisschen eine andere ist. Klar, er schiebt sehr weit vor. Er spielt ja deutlich weiter vorne und ist nicht mehr der reine Linksverteidiger, so wie ganz früher, der sich mit Großkreuz abgewechselt hat und dann die Seitenlinie da rauf und runter gedüst ist. Das Spiel hat sich ein bisschen geändert. Aber er hat natürlich recht. Also von ihm würde ich so ein paar Flanken mehr, ein paar Torvorbereitungen, was eben auf der anderen Seite bei Lukas Piszczek dieses Jahr wunderbar wieder funktioniert. Hat man von Schmelle in dieser Saison nicht gesehen. Es ging, glaube ich, aber bei Schmelle auch wirklich darum, dass die Seite abgedeckt wird, dass über diese Seite wenig kommt. Und er legt so ein bisschen mehr den Schwerpunkt dann doch eben auf der defensiven Absicherung. Und darunter leidet vielleicht auch so ein bisschen sein Offensivspiel. Und er hat natürlich, das muss man ja auch, darf man auch nicht vergessen, er hat natürlich auf seiner Seite einen Kreativmann wie Marco Reus vor sich, der ja auch sehr viel von diesen Szenen dann auffängt, der dann sehr oft den Ball bekommt und dann eben selber entscheidet. Und seine Rolle ist da ein bisschen defensiver ausgelegt einfach.
Und er hat nicht die technischen Fähigkeiten von Piszczek auf der anderen Seite.
Ja, wenn man das jetzt so hart formuliert, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein schlechter Fußballer ist. Manchmal sind seine Flanken ein bisschen unpräzise, das ist richtig. Vielleicht ist Schmelle manchmal auch ein bisschen zu vorsichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, er könnte ein bisschen mehr Risiko gehen, aber er liebt dann doch es auch, den sicheren Rückpass zu spielen oder eben den sicheren Nebenmann anzuspielen, anstatt den Risikoball nach vorne zu spielen und hinterher zu starten. Das sieht man bei Piszczek deutlich öfter und sicherlich ein Punkt, wo er auch dran arbeiten kann noch.
Patrick möchte gerne wissen, Merino hat bei seinen bisherigen Einsätzen, auch wenn es natürlich wenige waren, füge ich da mal hinzu, eigentlich nie enttäuscht. Was fehlt für mehr Einsatzzeit bei Merino? Und da nochmal was von mir dazu, Weigel hat in den letzten Wochen auch nicht immer überragend gespielt.
Ja, es hatte, glaube ich, erstmal eine ganze Zeit lang gedauert, bis man auch erkannt hat, dass Merino kein Innenverteidiger ist. Man hat es ja probiert, er hat in der Hinrunde, ich glaube sogar gegen Hertha war es, meine ich, in der Innenverteidigung gespielt. Das ist, glaube ich, nicht seine bevorzugte Position. Man hat es jetzt auch im Wintertrainingslager gesehen, als er in den Testspielen auf der 6 eben spielen durfte. Das ist das, wo er sich wohlfühlt. Er hat unheimlich gute Auslösehandlungen, finde ich, spielt einen scharfen Ball, einen guten Ball, hat ein gutes Auge schon. Und ich hätte es eigentlich gerne mal auch gesehen, dass Tuchel ihn länger bringt. Er war jetzt endlich mal wieder im Kader, das ist ja schon ein Fortschritt, denn Tuchel hat ihn zwar sehr oft gelobt, aber es hat dann oft doch nicht gereicht, um in den Kader zu kommen. Jetzt war er endlich mal im Kader und hat auch ein paar Minuten gespielt. Und du hast vollkommen auch recht, Julian Weigel wirkt so ein bisschen überspielt. Ich glaube, es täte ihm auch eine Pause mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob er sie am Samstag bekommt, vielleicht dann im Pokal in Lotte oder es, ich weiß nicht, vielleicht sieht es Tuchel auch ganz anders, dass er eben dieses Zutrauen noch nicht so hat in Merino. Aber ich würde das gerne auch mal sehen über eine längere Strecke und ich glaube, der Junge würde nicht enttäuschen, denn er hat gute Anlagen und er hat sich jetzt in diesem halben Jahr auch deutlich herangekämpft. Man muss ja auch nicht vergessen, er kam aus der spanischen zweiten Liga. Das ist dann, glaube ich, auch nochmal ein gewaltiger Sprung. Dann zu einem so etablierten Bundesligisten, der auch noch sehr ambitioniert ist und da nicht unbedingt vielleicht mal Experimente gehen kann, sondern da muss man schon eine Verlässlichkeit haben. Und ich finde es auch ganz gut, dass Tuchel jetzt nicht unbedingt ihn überfordern wollte, aber es ist jetzt mal so an der Zeit, auch mal zu zeigen, hey Junge, ich vertraue dir und das könnte er ruhig mal machen.
Das könnte er vielleicht genau in Freiburg machen, eine Mannschaft, die auch gerne Fußball spielt. Und da gäbe es eventuell ein bisschen mehr Platz auch für diese Auslösehandlungen von Merino, die du gerade angesprochen hast. Patrick hat noch eine Frage, was Marc Bartra betrifft, der bei seinen letzten Auftritten sehr überzeugt hat. Schreibt er, verleiht der Trainer ihm jetzt wohl das Prädikat festgespielt?
Ja, das hoffen wir einfach mal. Ne? Also ich sehe keinen Grund, warum da Tuchel jetzt irgendwas ändern sollte. Und gut, wir haben jetzt erstmal eine ganz normale Trainingswoche. Also am Samstag in Freiburg gibt es sowieso schon keinen Grund. Und Bartra macht jetzt auch nicht den Eindruck, als ob er nicht in der Lage wäre, dann auch Dienstag in Lotte zu spielen und danach den Samstag gegen Leverkusen. Und wenn er so spielt wie jetzt in den letzten Wochen, gibt es ohnehin keinen Grund, ihn aus der Mannschaft zu nehmen. Zumal Sokratis ja jetzt auch noch mal einmal krank war. Man muss gucken, gut, der wird wieder kommen, denke ich mal. Aber er hat die Nase auf jeden Fall jetzt im Moment vorn vor Ginter, das muss man ganz klar sagen. Er hat sich reingespielt und ja, ich finde es richtig gut, weil man hatte immer so in Ansätzen ja auch schon gesehen, was er kann. Er hat es nur nicht so richtig dosiert bekommen. Er hat dann zu viel Risiko gegangen, er hat ein paar Mal schlecht gestanden, leichte Stellungsfehler, die dann auch blöderweise noch sofort immer bestraft wurden. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, dass dann eben sowas nicht gleich zu einem Gegentor führt. In dem Sinne war Bartra da nicht gerade vom Glück verfolgt. Und er steht jetzt deutlich stabiler und macht einfache Dinge und holt sich darüber Sicherheit und riskiert dann aber auch im Verlauf schon mal ein bisschen mehr. Und das funktioniert im Moment gut. Und ich hoffe, dass Tuchel das auch honoriert. Also Bartra ist jetzt nicht der, der müde ist und wo ich sagen würde, der braucht jetzt mal eine Pause. Im Gegenteil.
Jan schreibt, Aubameyang spielt seit Wochen unterirdisch. Klare Worte. Wann bekommt Isak mal ein paar Minuten? Wenn nicht jetzt, wann dann? Fragen auch die Höhner anscheinend.
Ja, aber man hat ja auch noch Schürrle, man hat ja auch noch hoffentlich jetzt bald mal wieder Götze, obwohl er jetzt noch 14 Tage pausieren soll. Man hat andere Alternativen und das ist so ein Reflex, da holt der Verein einen Spieler, der als Riesentalent gilt, aber man darf nicht vergessen, der ist 17 Jahre alt. Der kommt in eine völlig neue Umgebung, der kennt die Sprache nicht, der kennt die Mannschaft nicht. Jetzt hat er ein paar Mal mit denen trainiert, aber dann gab es auch englische Wochen, da passiert ja gar nicht so viel im Training unter der Woche. Und ich glaube, das wäre so ein fatales Signal, den einfach dann mal irgendwie reinzuwerfen und dann auch noch womöglich in einem Spiel, wo es richtig eng wird und auf einmal hat man Aubameyang draußen und dann ist der Isak da und auf einmal gucken alle auf den und dann kriegt er es nicht auf den Platz und was ist dann? Also sehe ich ein bisschen anders, finde ich genau richtig, dass er jetzt erstmal in der U19 spielen soll. Das ist, glaube ich, so die Ansage, halte ich für den genau richtigen Weg. Denn dieser Spieler der kommt aus Schweden, der muss sich sicherlich, das ist auch keine Top-Liga in Europa, der muss sich sicherlich erstmal auch an Tempo und an Härte, auch im Training und alles gewöhnen. Und ich glaube, das wäre total das schlechte Signal eben auch für andere Spieler, den dann jetzt zu verheizen. Da müsste erstmal gucken, dass man so einen Schüler wieder in die Spur bringt. Das macht mir, glaube ich, im Moment noch ein bisschen mehr Sorgen.
Dann eine Frage von Martin. Er hat zwei, aber ich möchte nur eine stellen. Wer könnte ein guter Nachfolger für Tuchel sein? Werden schon Namen gehandelt? Oho.
Tja, schwierige Diskussion. Klar, dadurch, dass es eigentlich jetzt in den letzten Wochen vor diesen Leipzig-Krawallen auch Unruhe gab und dann eben permanent im Zusammenhang mit dem Trainer, hat man sich natürlich schon mal, auch wir jetzt als Journalisten haben uns doch schon mal Gedanken darüber gemacht, was könnte da eigentlich dann folgen. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Wenn ich mich entscheide, dass ich dem Trainer nicht mehr vertraue, dann muss ich auch erstmal einen Plan B in der Hand haben. Und ja, der Name, der immer fällt, ist Julian Nagelsmann. Das ist aber vom Typ her sicherlich ein ähnlicher Trainer, wobei er, glaube ich, ein bisschen kommunikativer vielleicht gegenüber der Mannschaft ist, ein bisschen besseren Draht zu der Mannschaft vielleicht hat. So zumindest macht es jetzt aus der Entfernung den Eindruck. Der hat aber langfristigen Vertrag in Hoffenheim, macht da ja auch gute Arbeit und vielleicht fühlt er sich ja auch einfach wohl und muss dann nicht gleich den ersten Verlockungen folgen. Weiß man nicht, müsste man dann sehen. Und es würde sicherlich auch eine stattliche Ablöse fällig, die allerdings dann wahrscheinlich nicht das Problem wäre. Bloß, das ist eine Grundsatzentscheidung. So ein Typ, Trainer wäre eben Nagelsmann, das wäre ähnlich wie Tuchel. Hannes Wolf wird ja immer auch genannt, der hier lange beim BVB war und sich jetzt gerade in Stuttgart seine ersten Meriten dann auch verdient. Es gibt natürlich dann eben auch die Möglichkeit, was weiß ich, zum Beispiel einen etablierten ausländischen Trainer zu holen, der einen guten Ruf hat, weil Borussia Dortmund muss ja nicht hinterm Berg halten mit dem, was man hier bieten kann. Ja, das ist eine Top-Mannschaft, die man hat, es ist ein Top-Stadion, der ist immer ausverkauft, Riesenstimmung. Das würde schon auch ausländische Trainer sicherlich locken. Das weiß ich nicht, muss man gucken. Im Moment stellt sich die Frage ja noch nicht. Wir haben mit Watzke gestern auch nochmal darüber gesprochen. Und da wurde ganz klar eben gesagt, nach der Saison wird miteinander geredet. Und Watzke hat nochmal klar betont, es wird nicht den Fall geben, dass es keine Entscheidung gibt und Tuchel geht in sein letztes Vertragsjahr. Also bis zum 1. Juli, wenn dieses letzte Vertragsjahr beginnt, will der BVB Klarheit haben, ob es eben mit diesem Trainer eine Vertragsverlängerung gibt oder vielleicht auch nicht. Aber das soll zumindest geklärt werden.
Sehr, sehr interessant, wie sich das entwickeln wird. Die spannendste Frage vielleicht rund um Borussia Dortmund in den nächsten Monaten. Wenn man dann im Pokal bei Lotte ausscheidet und gegen Benfica das Comeback nicht schafft, dann ist die Situation natürlich eine ganz andere. Gewinnt man diese beiden Spiele, dann Ja, dann weht der Wind wieder in eine ganz andere Richtung und zwar sehr, sehr schnell. Kommen wir zum letzten Thema in der heutigen Sendung und das ist der Ausblick auf die Partie in Freiburg am Wochenende. Ein Muss-Spiel für Borussia Dortmund, finde ich, um, ja, man sagt ja immer, diesen Sieg gegen Wolfsburg dann zu veredeln. So ist es natürlich auch nicht. Aber es wäre schon wichtig, auch mal auswärts nochmal was mitzunehmen. Und auch eine gute Leistung. Zwar hat man in Bremen gewonnen und in Mainz einen Unentschieden geholt, aber dabei beide Male nicht sonderlich brilliert.
Ja, und es ist eben genau wieder so ein Spiel, so ein Mentalitätsspiel. Das wird keine leichte Geschichte werden. Freiburg ist durchaus ja auch heimstark und wird zu Hause da sicherlich alles dran setzen, um da seine Chancen zu nutzen. Und jetzt hat man zweimal in Folge ordentlich gespielt, einmal davon trotzdem noch verloren. Die Bilanz also durchaus ja durchwachsen. Trotzdem steht man jetzt recht gut da und es ist genau so ein Punkt, wo man eben nicht nachlassen darf. Und das das wird sich am Samstag dann zeigen, wie die Mannschaft das auf den Platz bekommt. Sie darf jetzt nicht nachlassen. Sie hat sich jetzt auch mal so einen kleinen Vorsprung erarbeitet auf den vierten Platz. Ja, man will ja auch dann, wenn möglich, direkt in die Champions League. Und ja, da darf man in Freiburg nicht stolpern. Das ist eindeutig so, wie du schon sagst. Das Spiel muss gewonnen werden und wenn möglich sogar überzeugend. Aber dazu wird man eben vielleicht nochmal sogar einen Tacken besser spielen müssen als am Samstag. Und man darf vor allen Dingen nicht sein Auswärtsgesicht zeigen, was es dann eben in Darmstadt gab, was es in Ansätzen zum Beispiel in Mainz gab und was auch in Bremen zum Teil zu sehen war, wo man zwar gewonnen hat, aber eben auch nicht so berauschend gespielt hat.
Jetzt gucke ich gerade mal auf die Bilanz. Zu Hause Borussia Dortmund 7 Siege, 3 Unentschieden, über jeden Zweifel erhaben. Auswärts eine negative Bilanz, 3 gewonnen, 4 Unentschieden, 4 verloren. Und Freiburg ist zu Hause wirklich relativ gut, Platz 7, 7 Spiele gewonnen und 3 Unentschieden. Also da sollte man mit der richtigen Einstellung hinfahren.
Ja, genau so ist es. Wie gesagt, Mentalitätsspiel. Da müssen sie zeigen, dass sie einfach eben auch diese Konstanz reinkriegen können, auf relativ hohem Niveau. Dass man nicht dann nach 2 ordentlichen Spielen dann wieder gleich ein Schwächeres folgen lässt. Und dass man vor allen Dingen nicht glaubt, man kann so eine Mannschaft wie Freiburg dann eben irgendwie im Vorbeigehen und mit 80 oder 90% schlagen. Das haben eben diese Spiele wie auch Darmstadt gezeigt, dass eben in der Bundesliga es eben sehr, sehr wenige Mannschaften können. Das ist eigentlich fast ja nur der FC Bayern, der es dann immer wieder schafft, irgendwie auch nach an schlechten Tagen bei solchen Mannschaften eben trotzdem zu gewinnen. Das kann Borussia Dortmund noch nicht. Und ich glaube, es ist auch ein Signal eben für die Spiele, die danach kommen. Danach kommt Lotte, ganz komisches Spiel, mit Sicherheit ein Kartoffelacker, der da ist. Ganz schwere Aufgabe irgendwie. Da geht es ums Halbfinale im deutschen Pokal. Man will ja wieder nach Berlin. Dann geht es weiter mit Leverkusen. Dann beginnen also die Spiele auch gegen stärkere, vermeintlich stärkere Mannschaften in der Liga. Und dann kommt Lissabon. Also es geht jetzt, gilt jetzt einfach nicht nachzulassen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, dieses Heimspiel gegen Leverkusen, denn da kann man nochmal ein bisschen mehr Distanz zwischen den Gegner, den Kontrahenten im Prinzip um den internationalen Startplatz ja auch legen. Das muss man ganz klar so sagen. Ist ja nicht so, dass 7 Punkte nicht aufzuholen wären für die Werkself. Wenn man aber genug Nachspielzeit bekommt übrigens, dann kann man jedes Spiel anscheinend noch drehen. Und wirst du die Reise nach Freiburg antreten in den Breisgau?
Nee, da fährt der Kollege Jürgen Kors. Wir teilen das ja immer so ein bisschen auf, weil es gibt ja einige, hätte ich jetzt fast gesagt, unangenehm, weite Reisen, das ist dann schon auch sehr anstrengend und da gucken wir immer, dass wir das so aufteilen, dass jeder halt mal dran ist. Ich bin dann in Berlin demnächst und im April nochmal in München und am Samstag fährt der Jungkurs.
Ja, dann wünschen wir ihm viel Spaß. Das heißt, nächste Woche ist er für den Podcast verpflichtet und dann sprechen wir natürlich über das, was sich in Freiburg so abgespielt hat. Und kurzer Hinweis noch, wo ihr alle Informationen bekommt, wo wir zum Ende der Sendung gekommen sind. Natürlich unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter @rnbvb, Dirk Krampe dort unter @DirkKrampe zu finden, ich unter @SaschaStaat. Und dann sage ich einfach danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.